Ja, liebe Gemeinde, liebe Geschwister und Gäste, heute wollen wir unsere Betrachtung des Johannesevangeliums fortsetzen. Wir stehen jetzt im Kapitel 3. Wir werden dieses Kapitel heute nicht an einem Stück betrachten. Vielleicht brauchen wir 3 Predigten dazu. Auch die Stelle, die wir heute lesen, werden wir auch nicht ganz betrachten. Es sind zu viele wichtige Dinge, die wir da erläutern sollen. Ich lese trotzdem bis zum Vers 15. Und wir werden nur die ersten 13 Verse betrachten. Johannes, Kapitel 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Und Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Soweit das Wort Gottes. Lass uns mal kurz beten. Himmlischer Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist uns gegeben, damit wir erkennen, was du bist, was du für uns getan hast. Dass du deinen Sohn in die Welt gesandt hast, damit er uns rettet, damit er unser Erlöser wird. Schenke uns, Herr, deinen Geist, dass wir diese Dinge verstehen, dass wir erneuert werden, dass wir das Heil ergreifen, das in Jesus Christus ist. Wir bitten dich um deine Gnade. Amen. Wie gesagt, heute werden wir bestimmte Dinge nicht betrachten. Wir werden nochmal das nächste Mal auf diese Geschichte von der ehernen Schlange, die Gott hat errichten lassen in der Wüste. Und wir werden auch nicht so sehr auch auf das, was Jesus sagt über Wasser und Geist und die Bedeutung auch dieser Worte im Vers 5. Ja, das Thema von heute In diesem dritten Kapitel des Johannesevangeliums ist das Thema der Wiedergeburt. Auf dieses Thema wollen wir eingehen. Was bedeutet Wiedergeburt oder vom Neuen geboren zu werden? Dieser Begriff verdient nämlich eine nähere Erläuterung, da er in den christlichen Gemeinden unterschiedlich verstanden wird. Und es herrscht auch eine gewisse Verwirrung über die Bedeutung von diesem Begriff der Wiedergeburt. Im Katholizismus zum Beispiel ist die Wiedergeburt durch die Wassertaufe, durch die Taufe geschenkt. Die Taufe hat die Fähigkeit, Menschen zu erneuern und eine Veränderung zu bewirken, indem sie die Gnade Gottes in uns einflößt, spendet. Die Taufe für Katholiken wirkt und sagt auf Lateinisch ex opere operato, das heißt automatisch. Automatisch durch die vollzogene Handlung schenkt sie Wiedergeburt. Und dieses Leben soll sich dann entwickeln. Das ist eine der Interpretationen. Es gibt viel mehr. In der evangelikalen Welt, der protestantischen, aber hauptsächlich in der evangelikalen Welt, ist die Wiedergeburt, so wird es oft verstanden, demjenigen geschenkt, der glaubt und Jesus durch ein einfaches Gebet in sein Leben einlädt. In anderen Worten, du verstehst, was Jesus getan hat, du bietest ihm, in dein Leben zu kommen und da wird dir die Wiedergeburt geschenkt. Wenn man sich das gut anschauen kann, was es auch bewirken kann, da braucht man nur auf die Situation in den USA zu schauen. In Amerika bekennt sich ungefähr ein Viertel der Menschen, das heißt ungefähr 80 Millionen Menschen zum evangelikalen Glauben. Sie behaupten, Christen zu sein. Und die meisten von ihnen würden sich gerne als Born-Again-Christians bezeichnen. Wenn man sie fragt, bist du wiedergeboren? Yes, I'm Born-Again. Und das, weil sie als, vielleicht als kleine Kinder einmal in ihrem Leben ein Gebet gesprochen haben, Jesus in ihr Leben eingeladen haben, oder weil sie sich bei einer Evangelisation in der Kirche, in der Gemeinde oder in einem Zelt oder in einem Stadion irgendwann für Jesus entschieden haben. Eine Umfrage, die das Cultural Research Center der Arizona Christian University jedes Jahr durchführt, zeigt jedoch, dass nur 4% von diesen Menschen, die sagen, ich bin born again Christian, ja, dass nur 4% dieser Menschen biblische Glaubensvorstellungen haben. Ich sage, wenn man sich wirklich diese Studie anschaut, die jedes Jahr durchgeführt wird, dass sie ungefähr beschreiben können, was die Bibel sagt über den Glauben. 4%. Noch schlimmer, diese 4%, das bezieht sich auf Leute einer bestimmten Generation. Also schon erwachsene Menschen in einem gewissen Alter. Wenn man Jugendlichen in dieser Gruppe befragt, kann nur 1% erzählen, warum sie glauben, an was sie glauben und wer Jesus ist und was er getan hat. Nur 1%. Wenn man zudem bedenkt, dass bestimmte Künstler, Sänger sich irgendwann einmal als wiedergeborene Christen bezeichnet haben. Ich will keine Namen nennen, aber es gibt in den USA viele Sänger, die sagen, ja, ich bin born again Christian. Wenn man sieht, wie sie leben und dass ihre Lebensvorstellungen dem Christentum diametral entgegenstehen, da wird deutlich, welche Verwirrung rund um diesen Begriff herrscht. Wiedergeburt. Das Kapitel 3 des Johannesevangeliums ist nicht die erste Stelle, wo Johannes von der Wiedergeburt spricht. Wir sind schon diesem Begriff im Kapitel 1 begegnet, wenn ihr euch erinnert. Das ist bereits im Vorwort des Evangeliums in den Versen 12 und 13 angesprochen worden. Dort hat Johannes erklärt, dass diejenigen, die Jesus aufgenommen haben, und er meint hier aufgenommen im biblischen Sinne, nicht irgendwelche Aufnahme, sondern aufgenommen, also wie es sein soll, um gerettet zu werden, dass diese Menschen das Recht erhalten haben, Kinder Gottes zu werden, und dass sie dies nicht durch eine natürliche Geburt oder aus eigenem Verlangen oder menschlichen Willen geworden sind, sondern durch Gottes Eingreifen in ihr Leben. Sehen wir ganz besonders im Vers 12 des ersten Kapitels. Und am Ende vom Kapitel 2, als wir das letzte Mal gesehen haben, erwähnt Johannes, dass viele an Jesus glaubten. Wir lesen, viele glaubten an Jesus, als er in Jerusalem war, nachdem er die Verkäufer aus dem Tempelgelände vertrieben hat. Aber wir lesen, dass sie glaubten, weil sie seine Zeichen sahen. Und Vers 24, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht für nötig hat, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gibt, denn er wusste selbst, was in dem Menschen war. Das heißt, Jesus kannte die Herzen dieser Menschen und wusste, dass ihr Glaube nicht wirklich aufrichtig war. Und das ist mit dieser Feststellung über das Menschenherz, dass Johannes uns zu dem Kapitel 3 überleitet. Dort ist die Rede von der Figur des Nikodemus. Wir lernen diesen frommen Mensch kennen. Und in diesem Kapitel wird das Thema der Wiedergeburt thematisiert. Und das ist wichtig, dass wir das beachten. Also was schon im Kapitel 1 über die Wiedergeburt gesagt wurde und dieser Übergang auch am Ende von Kapitel 2, dass Jesus die Herzen kannte und wusste genau, was in den Herzen wirklich ist. Weil wir werden mal sehen, dass man sich auch eine falsche Vorstellung von dem Glauben machen kann. Und das ist das Ziel hier im Kapitel 3, dass Johannes sich mit dieser Geschichte auch gesetzt hat, uns deutlich zu machen, wie man gerettet wird durch die Wiedergeburt. Die bloße Tatsache, bestimmte Dinge über Jesus zu wissen oder sogar von seiner Person fasziniert zu werden. Es gibt viele Menschen, die sagen, also wenn ich an Jesus denke, wenn ich lese, wie er war, was er gesagt hat, was er getan hat, das fasziniert mich irgendwie. Und viele bekennen sogar den Namen Jesus und sagen, ich glaube an Jesus. Aber diese Dinge sind keine Garantie für die Wiedergeburt. Schauen wir uns das Kapitel 3 an jetzt. Wir lesen hier über einen Menschen namens Nikodemus. Und es wird gesagt, er war ein Oberster der Juden und ein bedeutendes Mitglied der Pharisäer. Oberster der Juden, das bedeutet, dass er Mitglied des Hohen Rates, des Sanhedrins war. Das war die höchste religiöse Instanz in Israel. Stand aus Theologen, namhafte Theologen. Und dies wird auch am Ende vom Kapitel 7 bestätigt, wo wir sehen, wir lesen auch, dass Nikodemus sich auch mit den anderen Mitgliedern dieses Rates unterhält. Das zeigt, dass er ein Mitglied davon war. Und wo er versucht auch, vielleicht zackhaft auch, Jesus zu verteidigen. Ja, er versucht, er hatte genug Mut, um sich für Jesus einzusetzen. Aber der wird von den anderen Mitgliedern des Hohen Rates sofort verspottet. Was? Du willst doch nicht an diesen Galiläern glauben. Sei daran erinnern, dass der Sanhedrin, dieser hohe Rat, zum Teil aus sogenannten Sadduzäer bestand. Wir haben auch schon mal von den Sadduzäern gehört. Es waren sehr fromme Menschen, die das Gesetz des Mose sehr hoch hielten, aber die Besonderheit hatten, dass sie nicht an ein zukünftiges Leben glaubten. Sie glaubten also, wir sind verpflichtet, Gott hier auf dieser Erde, solange wir leben, zu gehorchen. Und dann zum zweiten Teil bestand auch dieser Hohe Rat aus Pharisäer. Pharisäer, das war die zweite große Denomination, religiöse Denomination in Israel. Es gab noch andere, aber das waren die zwei wichtigsten Gruppen. Die Pharisäer glaubten an das ewige Leben. Sie glaubten an die letzten Dinge. Sie glaubten an das Kommen des Reiches Gottes, ein Reich, was nicht nur sollte hier auf dieser Erde mit dem Kommen des Messias anfangen, aber das ist ein Reich, das sich auch in das ewige Leben erstreckte, nach ihrer Auffassung. Wir wissen, dass Paulus zum Beispiel ein Pharisäer war früher und dass er, da gibt es eine Debatte, wo es um die Auferstehung geht und Paulus glaubte zum Beispiel, bevor er zu Jesus kam, auch an die Auferstehung. Nikodemus trifft sich hier nachts mit Jesus. Der Grund dafür wird uns nicht genannt. Viele haben vermutet, dass er das tat, weil er Angst hatte, vielleicht gesehen zu werden, weil er sich schämte oder ja, wollte nicht entdeckt werden. Aber der Text gibt uns hier keinen Hinweis dafür. Wir können auch nicht spekulieren. Es könnte auch sein, dass er nicht sehr viel Zeit hatte und dass es für ihn der richtige Augenblick war, Jesus zu treffen. Auf jeden Fall ist das, was er an Jesus anerkennt, erkennt und was er über ihn sagt, ziemlich erstaunlich, was wir hier lesen. Lesen Vers 2. Er nennt ihn zunächst Rabbi, das heißt Meister. Also er erkennt, dass Jesus eine unbestreitbare geistliche Autorität ist. Das ist das Erste. Aber es geht noch weiter. Er sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Das ist auch eine Wiederholung, dass du ein Rabbi, das ist auch ein Lehrer. Dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Er sagt, wir wissen, dass du gesandt von Gott bist. Niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott nicht bei ihm, mit ihm ist. Er sagt nicht, ich weiß, ich habe es erkannt, dass du ein Lehrer bist. Er sagt, wir wissen, das heißt, wir vom Hohen Rat, wir wissen, dass du von Gott kommst. Wir wissen, obwohl die meisten in diesem Hohen Rat das verdrängt haben, und auch Jesus feindlich gesinnt war. Wir werden auch später sehen, ganz besonders in dem Johannesevangelium, dass diese religiösen Führer wirklich etwas gegen Jesus hatten und sogar am Ende ihn töten wollten. Zu verstehen, warum Jesus ihm im Vers 3 so antwortet, wie, wir werden das auch sehen, welche Antwort Jesus gibt. Da muss man sich fragen, mit welcher Absicht eigentlich Nikodemus zu Jesus kam. Was war seine Absicht? Warum kommt er zu Jesus? Was will er wissen? Will er dem Jesus was sagen? Was erklären? Es gab auch lesen wir auch weiter im Johannesevangelium ein weiteres bedeutendes Mitglied in diesem Rat, das an Jesus glaubte, neben Nikodemus. Es ist Josef von Arimathea. Markus in seinem Evangelium berichtet uns im 15. Kapitel, dass dieser Josef auf das Reich Gottes wartete. Das heißt, er war auch ein Pharisäer und das ist wahrscheinlich der Grund, warum hier dieser Nikodemus sich erkundigen will. Er wartete auch auf das Kommen des Reiches Gottes. Das heißt, er hatte eine messianische Erwartung. Er erwartete den Messias, den Gott Israel versprochen hatte. Und wenn er sah, als er sah, was Jesus tat, wie er redete, und vor allem hier wird uns auch gesagt, keiner kann die Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. War das für ihn ein klarer Beweis, dass vielleicht dieser Jesus der Messias war? Und er will sich erkundigen, er will fragen vielleicht, bist du der Messias, was sollen wir, oder sollen wir einen anderen erwarten? Das Problem dieser Menschen, und das werden wir mal auch sehen, und das werden wir auch bei der Antwort Jesu sehen, das Problem bestand darin, dass sie, wie die anderen Pharisäer, glaubten, die Voraussetzung für den Eintritt in dieses Reich Gottes mehr als zu erfüllen. Nikodemus kommt nicht zu Jesus mit der Frage, was muss ich tun, um in das Reich Gottes zu kommen. Er will sich erkundigen über die Funktion Jesu in diesem Reich Gottes. Ist er der Messias? Er weiß sehr wohl, dass er in das Reich Gottes eintreten wird, dass er zu diesem Reich, dass er diesem Reich gehört. Und woran machte er das fest? Ja, der strikte Gehorsam der Pharisäer gegenüber den Geboten Gottes, gegenüber dem Gesetz Gottes, gab ihnen die Gewissheit, von Gott angenommen zu sein. Und diese Geisteshaltung wird zum Beispiel im Gebet des Pharisäers in dem Evangelium von Lukas in Kapitel 18 deutlich. Wir sehen, kennt die Geschichte von diesem frommen Pharisäer, der im Tempel betet, und da ist auch ein Zöllner, der sich die Brust legt. Und wie betet der Pharisäer in dem Tempel? O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher. Ich tue diese Dinge nicht. Ich tue dein Gesetz, ich erfülle deine Gebote, und aus diesem Grund gehöre ich dem Reich Gottes. Jesus wird aber Nikodemus mit seiner Antwort in Vers 3 sehr überraschen. Was hätte Nikodemus als Antwort erwartet von Jesus? Er hat gesagt, also, lieber Nikodemus, es freut mich, dass du mich besuchst. Ja, lass uns jetzt über theologische Dinge reden. Wir sind auf der gleichen Ebene. Vielleicht kannst du mich fragen, ich kann dich auch fragen. Es war üblich bei den Juden, bei den religiösen, frommen Lehrern, sich zu unterhalten in dieser Gesinnung. Nein, es ist nicht so, dass Jesus ihn antwortet. Seine Antwort ist wirklich überraschend. Man spürt schon, dass es schon sehr, 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 sehr problematisch ist, was er da sagt. Er sagt, wahrlich, also Amen, Amen, wahrlich, das ist, was ich sage, ist die Wahrheit. Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es lässt auch vermuten, dass Jesus der Meinung ist, dass dieser Nikodemus die Voraussetzung nicht erfüllt, um in dieses Reich Gottes zu kommen. Und diese Antwort scheint hier eine Bedingung zu stellen, von der Nikodemus offensichtlich nichts wusste. Er ist sehr überrascht. Er kannte diese Bedingung nicht. Für ihn war die Bedingung, um in das Reich Gottes zu kommen, die Gebote zu halten, sich bemühen, Gott zu gefallen, durch ein tadelloses Leben. Aber Jesus spricht von irgendwas hier, was er nicht kennt. Jesus spricht über die Notwendigkeit einer Geburt von oben, von Gott her, im Sinne dessen, was im Vorwort des Evangeliums gesagt wurde. Das griechische Adverb hier für von oben kann auch wieder bedeuten. Es hat zwei Bedeutungen. Und vielleicht fragst du dich, wie kann es sein, wie ist es möglich, dass ein und dasselbe Wort zwei verschiedene Bedeutungen haben kann. Aber auch auf Deutsch gibt es auch solche Fälle, gibt es auch solche Wörter, die keine eindeutige Bedeutung haben. Nimm zum Beispiel das Wort vorne. ist ein Adverb, vorne. Vorne, ja, das kann bedeuten, das kann eine räumliche Bedeutung haben, wie in dem Satz, ich sitze im Auto vorne, also ich sitze vorne im Auto an einem bestimmten Ort. Das kann aber auch eine andere Bedeutung haben, wie zum Beispiel, das kann die Wiederholung eines Vorgangs bedeuten, wie zum Beispiel, fangen wir noch einmal von vorne an. Ja, lass uns das wieder anfangen. Da Jesus sich mit Nikodemus wahrscheinlich nicht auf Griechisch, also das Evangelium wird auf Griechisch geschrieben, aber er wird sicherlich sagen, aber sie haben sich doch nicht auf Griechisch unterhalten, oder? Wahrscheinlich haben sie sich auf Aramäisch unterhalten. Also nicht auf Hebräisch. Hebräisch war zwar die religiöse Sprache, aber das war nicht die Sprache, die die Menschen gesprochen haben damals. Seit dem Aufenthalt in Babylonien haben die Menschen und nachdem sie in Israel zurückgekommen sind, haben sie Aramäisch gesprochen. Und wahrscheinlich unterhalten sie sich hier auf Aramäisch. Wahrscheinlich hat Jesus hier von einer neuen Geburt gesprochen, statt von einer Geburt von oben. Aber das ist diese Nuance, die das Griechische erlaubt, wird hier geschickt von Johannes benutzt, um sein Evangelium auf die Geburt von oben anzuspielen. Das heißt, ein neues Leben, das nur von Gott hervorbringen kann. Also es geht nicht nur um einen neuen Anfang, es geht um eine Geburt von oben. Und diese Geburt kann nur von Gott geschenkt werden. Und Nikodemus versteht nicht, was Jesus hier meint. Er versteht, dass Jesus ihn auffordert, einen neuen Anfang im Leben zu nehmen. Also es ist, als ob er sagen würde, also dein Leben ist schief gegangen. Du musst es von neuem anfangen, das versteht er. Und seine Antwort ist auch sehr typisch. Er sagt, ja, wie kann es denn sein? Ich bin, also wenn er sagt, kann ich wieder in den Schoß meiner Mutter gehen und wieder geboren werden? Er meint damit, ich bin alt, weil ich kann nicht wieder mein Leben anfangen. Jetzt ist mein Leben vorbei und was ich getan habe, habe ich getan. Aber das bedeutet nicht, dass er Zweifeln hat an die Qualität seines Lebens. Es ist auch, ob er sagen würde, ich soll das auch nicht tun. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich mein Leben wieder anfangen? Mein Leben ist in Ordnung und das wird auch vor Gott so offenbar sein. Es ist klar, dass nach Nikodemus' Verständnis der Mensch und nur der Mensch allein die Schlüssel zu seinem ewigen Schicksal in der Hand hält. Wenn es darum geht, in den Himmel zu gehen, dann ist es, du bist derjenige, der entscheidet, was zu tun ist, um von Gott angenommen zu werden. Gott wird ihn, Nikodemus, wird jedem Menschen nach seinen guten oder schlechten Entscheidungen beurteilen. Entscheidungen, die man im Laufe seines Lebens getroffen hat. Und er wird uns auch nach den Taten richten, die wir vollbracht haben. Das ist das Verständnis von Nikodemus hier. Aber Jesus hat jedoch etwas anderes im Sinn, wenn er das sagt. Er denkt an etwas, das Gott einst durch den Propheten Hesekiel verheißen hat. Und wir haben vorhin also diesen Text gelesen aus Hesekiel 36, die Verse 25 bis 27, wo Gott verheißt, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtbestimmungen befolgt und tut. Und wir sehen, wenn wir das lesen, das ist etwas ganz anderes als das, was der Nikodemus sich vorgestellt hat. Der Nikodemus sah sich wie ein guter Mensch. Und wenn wir diese Verheißung Gottes hier lesen in Hesekiel, geht es um was ganz anderes. Gott sagt, ihr seid Sünder. Ich muss euch reinigen. Also wenn wir lesen, was da steht, ihr braucht reines Wasser, damit ihr rein seid. Ich muss euch von aller eurer Unreinheit, von all euren Götzen reinigen. Ich muss euch ein neues Herz geben, damit ihr das tut, was ich will. Natürlich gab es im Judentum auch irgendwelche Zeremonien, die auf sowas hingewiesen haben. Denken wir an das Passafest, denken wir vor allem an den Tag des Yom Kippurs, wo das Volk dazu aufgerufen wurde, auch Buße zu tun und sich auch durch ein Opfer reinigen zu lassen. Aber offensichtlich haben die Menschen damals diese Rituale einfach vollzogen, ohne den Sinn wirklich zu verstehen. Sie haben das einfach so getan als so eine Tradition, aber haben nicht verstanden, was diese Dinge wirklich bedeuten, auf was sie hinzielen. Und Gott sagt auch zu Menschen, die denken, sie tun auch, was Gott will: Ich muss euch einen neuen Geist geben, damit ihr in der Lage seid, meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen zu befolgen und zu tun. Sonst könnt ihr das nicht tun. Sonst seid ihr nicht in der Lage, das zu tun. Da müssen wir uns auch den Kontext von Hesekiel 36 anschauen. Dort wirft Gott seinem Volk vor, durch ihre Taten das Land verunreinigt und seinen Namen entehrt zu haben. Und deshalb musste er sie strafen. Also Gott spricht durch Hesekiel zu einem Volk, das auch in Babylon in Gefangenschaft steht. Aufgrund ihrer Sünde sind sie von Gott bestraft worden, verkauft worden. Und hier geht es darum jetzt, dass Gott einen neuen Bund ankündigen soll, damit die Israeliten tatsächlich in der Lage versetzt werden, das zu tun, was Gott will, damit sie von Gott angenommen werden. Und Gott sagt, er muss handeln, um die Ehre seines Namens wiederherzustellen. Er selbst wird die Israeliten reinigen und ihr Herz aus Stein in ein Herz aus Fleisch verwandeln. Er wird ihren Geist erneuern, damit sie ihn kennen und seine Gebote halten. Also Jesus betont hier, wenn er das sagt, die Bedeutung des Wirkens des Heiligen Geistes bei der Wiedergeburt. Ohne diesen Geist ist der Mensch im Fleisch. Das heißt, er ist unfähig, Frucht für Gott zu bringen und somit in das Reich Gottes zu kommen. Dazu muss er vom Geist Gottes erfüllt und auch geleitet werden. Jesus sagt in Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wenn Gott diese Erneuerung nicht bewirkt, dann bleiben wir im Fleisch. Und das Fleisch kann das Reich Gottes nicht erben. Die natürliche Reaktion eines vernünftigen Menschen wie Nikodemus, nachdem er all das gehört hat, wird sein zu sagen, aber was muss ich dann tun meinerseits? Also du sagst mir, was Gott tut, aber was muss ich tun? Was ist mein Teil? Habe ich noch was zu tun? Später werden die Juden auch zu Jesus sagen, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu tun? Und Jesus wird ihnen sagen, dass ihr glaubt an den, der er gesandt hat. So ist der Mensch. Er will immer was tun. Er will sich sein Heil verdienen. Und das ist nicht, was Jesus hier sagen will. Es geht nicht um Verdienst. Es geht um das, was Gott tun muss, damit wir gerettet werden. Aber bevor Nikodemus eine solche Frage wie, was muss ich tun, auch stellen kann, antwortet ihm Jesus im Vers 8 schon. Indem er sagt, der Wind weht, wo er will. und du hörst ein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und jetzt ist die Frage, was meint Jesus damit, wenn er das sagt? Beachten wir zunächst, dass die Hebräer ein und dasselbe Wort für Geist und Wind benutzen. Das ist das Wort Ruach. Das bedeutet Wind, Atem, aber auch Geist. Aber die Griechen benutzen auch das gleiche Wort, das Wort Pneuma. Kennt ihr so Pneumologie, das ist alles, was mit den Lungen zu tun hat. Bedeutet auf Griechisch Atem, Wind, auch Geist. Was Jesus hier betont, ist das souveräne Wirken des Heiligen Geistes. Er sagt, der Wind weht, wohin er will. Der Geist wirkt nach seinem eigenen Vorsatz, indem er dieses neue Leben schenkt. Und so wie man den Wind nicht sieht, aber dennoch spürt, kann man nur die Ergebnisse des Wirkens des Geistes feststellen. Man kann ihm nicht vorschreiben, was er zu tun hat. Man kann nur feststellen, was er bewirkt hat. Wenn also jemand die Botschaft des Evangeliums versteht, wenn jemand diese Botschaft hört, diese Botschaft des Heils und versteht, an Jesus glaubt, ihn aufnimmt und Frucht bringt, dann geschieht dies, weil der Heilige Geist ihm die Wiedergeburt geschenkt hat. Steht hier, du glaubst nicht, um die Wiedergeburt zu empfangen. Du glaubst, weil du die Wiedergeburt hast. Die Wiedergeburt ist nichts, was man erhält, indem man Gott darum bittet. Gott, schenk mir die Wiedergeburt. Erst nachdem Gott uns das Leben geschenkt hat, verspüren wir als sündige Menschen das Verlangen nach Vergebung, nach einem Leben mit Gott, nach dem ewigen Leben. Die Frage, die Nikodemus in Vers 9 stellt, wie kann das geschehen, lautet eigentlich, ja, was bedeutet das alles? Ich verstehe gar nichts. Erklär mir mal, was du meinst. Und Jesus antwortet ihm in fast sarkastischem Ton hier. Was? Mein lieber Freund, du bist der Lehrer Israel, du bist Mitglied des Hohen Rates und du weißt das nicht? Sehr ironisch, was Jesus sagt, sogar sarkastisch. Ja, man würde erwarten von einem Menschen wie Nikodemus, dass er in der Bibel zu Hause ist, dass er genau weiß, was Gott will, was er verlangt. Er hätte das wissen müssen. Jesus erfindet hier nichts Neues. Alles, was er sagt, bezieht sich auf die Verheißung eines neuen Bundes, den Gott angekündigt hat und über den man in der Bibel lesen kann. Zum Beispiel in Jeremia Kapitel 31 oder hier Ezekiel 36. Diese Bibelverse über den neuen Bund, über die Verheißung des Geistes eines neuen Lebens, das hätte Nikodemus wissen müssen als Lehrer Israels, als Theologe, namhafte Theologe. Also man sagt, es gab die wichtige Theologen in Israel zu dieser Zeit. Der größte war wahrscheinlich der Rabbi Gamaliel, bei dem Paulus studiert hat. Nikodemus war einer dieser Lehrer. Es gab viele Menschen, die mit ihm studieren wollten. Jesus bringt damit den Kern des Problems dieser religiösen Führer auf den Punkt. Sie wollen selbst richten. Sie akzeptieren aber nicht das Zeugnis, das Gott durch seinen Sohn abgelegt hat. Jesus wird später sagen, dass das Wort Gottes nicht in ihnen bleibt. Sie beschäftigen sich mit dem Wort Gottes, aber das Wort Gottes bleibt nicht in ihnen. In anderen Worten, das bleibt nur vielleicht im Kopf, aber das erreicht das Herz nicht. Sie forschen in den Schrift nach dem ewigen Leben, wird Jesus sagen. Erkennen aber nicht, dass diese von Jesus zeugen. Das ist, was Jesus hier sagen will. Die Schrift zeugt von mir. Meine Zeichen, die ich tue, die Wunder, die ich tue, zeugen von mir. Also in anderen Worten, das Problem ist nicht ein Problem der Erkenntnis. Es ist nicht ein Problem des Verstehens. Es ist ein Problem, das mit dem Glauben zu tun hat. Dass diese Menschen Jesus nicht annehmen, obwohl sie viele Beweise haben, dass Jesus der Messias ist. Und warum tun sie das nicht? Jesus wird auch sagen, weil euer Herz böse ist. Ihr könntet zwar verstehen, aber weil euer Herz böse ist, könnt ihr das nicht verstehen und könnt ihr das nicht glauben. Sie versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit durch die Werke des Gesetzes, versuchen, das Heil durch ihre eigene Gerechtigkeit zu erlangen. Wenn sie das Zeugnis Jesu jetzt nicht annehmen, wie sollen sie dann in Zukunft glauben, wenn er geistliche Dinge offenbart? Das ist, was Jesus hier sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Niemand ist aufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel hinabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Diese Formulierung scheint hier relativ schwierig zu verstehen, aber wahrscheinlich meint Jesus damit, wenn ihr nicht jetzt an die Dinge glaubt, die das Heil betreffen, die in der Bibel enthalten sind und die man mit einem kindlichen Glauben akzeptieren muss. Also es ist, steht da, das muss man lesen, und das muss man mit einem kindlichen, demütigen Glauben akzeptieren, was da steht. Aber ihr tut das nicht. Und wenn ihr das nicht tut, wie wollt ihr dann das glauben, was der Heilige Geist später über mich offenbaren wird, was noch kommen soll? Mit anderen Worten scheint Jesus zu sagen, wenn ihr jetzt nicht glaubt, trotz vieler Zeichen, trotz des Zeugnis der Schrift, dass ich der Messias bin, dann werdet ihr später keinen Anteil am Reich Gottes haben, dass der Vater durch mich errichten wird. Das ist ernsthaft, was Jesus sagt. Wenn ihr jetzt nicht glaubt, dann werdet ihr das ewige Leben nicht haben. Das sind grundlegende, grundsätzliche Sachen, die ich euch sage. Was Jesus im Vers 13 sagt, ist nicht schwer zu verstehen. Niemand kann aus eigener Kraft Gottes Heilsplan begreifen, denn niemand kann in den Himmel hinaufsteigen, um Gott zu befragen. Wir würden gerne Beweise von der Existenz Gottes haben. Wir würden gerne uns mit Gott unterhalten. Aber das ist uns nicht gegeben. Aber was uns gegeben ist, ist, was Gott für uns getan hat. Gott offenbart seinen Plan durch seinen Geist, mittels der Propheten, mittels der Schrift. Und die vollkommene Offenbarung seines Willens erfolgt durch seinen Sohn. Das lesen wir im Hebräerbrief. Gott hat zuletzt in vollkommener Weise durch den Sohn gesprochen, der das genaue Abbild von seinem Wesen ist, der ihn vollkommen offenbart. Und das hat auch Johannes bereits in dem Vorwort auch erklärt, wenn ihr euch daran erinnert. Er sagt, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Ja, angesichts dessen, was wir hier über die Souveränität Gottes erfahren, stellt sich natürlich für den, der aufrichtig nach Erlösung sucht, jedoch eine Frage. Also hier wird uns gesagt, Gott ist souverän. Der Wind, also weht, wohin er will. Der Geist tut, was er will. Gott ist souverän bei dem Heil. Aber was soll ich tun, wenn ich weiß, dass ich vielleicht nicht gerettet bin? Wenn ich unsicher bin über mein Heil? Wie erhalte ich das ewige Leben? Können sich nur diejenigen eine solche Frage stellen, in denen der Geist Gottes bereits gewirkt hat? Um diese Frage zu stellen, die ich jetzt erwähnt habe, brauchen wir den Geist Gottes? Nicht unbedingt. Viele streben nach Erlösung. In jeder Religion stellt auch der Mensch solche Fragen. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und es gibt viele Rezepte. Aber viele sind nicht bereit, leider das zu tun, was notwendig ist, um wirklich gerettet zu werden. Das ist die entscheidende Frage. Nicht, dass ich das möchte, sondern bin ich bereit, das zu tun, was Gott verlangt. Und wir werden in der nächsten Botschaft sehen, wie Jesus dies anhand der Geschichte von der ehernen Schlange erklärt, die Mose in der Wüste aufgerichtet hat. Wir haben auch gesehen, das wird hier in dem Vers 15 nochmal erwähnt, dass aufgrund der Sünde der Israeliten Gott hatte diese giftige Schlangen geschickt, die Menschen wurden gebissen und sie starben. Und dann suchen sie Gott, sind bereit auch Buße zu tun. Und Gott befiehlt dem Mose, diese eherne, bronzene Schlange aufzurichten. Und er sagt, jeder, der auf diese Schlange hinschaut, wird geheilt werden. Er wird nicht sterben. Und viele haben das getan und sind tatsächlich geheilt worden. Viele haben das nicht getan und sind gestorben. Und wir haben mal sehen auch, dass es sich auch auf Jesus bezieht und auch auf das Kreuz Jesu. Die Bibel nennt zwei unverzichtbare Voraussetzungen für die Erlösung. Erstens den Glauben und zweitens die Buße. Der Glaube bedeutet zu glauben, dass Jesus die Strafe, die wir verdient hatten, auf sich genommen hat. Wir haben die Strafe Gottes verdient aufgrund unserer Unreinheit. Wir haben auch gelesen in Hesekiel, was Gott sagt. Wir sind unrein. Wir entehren seinen Namen ständig. Wir sind nicht besser als das Volk Israels damals. Und deshalb verdienen wir den Tod. Aber wenn wir an Jesus glauben, dass er am Kreuz dort die Strafe, die wir verdient hatten, auf sich genommen hat, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dann können wir gerettet werden. Und zweitens die Buße. Und die Buße geht Hand in Hand mit dem Glauben. Sie bedeutet, anzuerkennen, dass wir diese Errettung brauchen. Wenn du nicht erkennst, dass du ein Sünder bist und du möchtest dein Leben nicht ändern, dann brauchst du Jesus nicht. Du siehst nicht die Notwendigkeit, einen Erlöser zu haben. Ich treffe viele Menschen, die sagen, warum bräuchte ich Jesus? Ich bin doch ein guter Mensch. Also wenn du deine Sünde nicht erkennst, dann siehst du nicht die Notwendigkeit, Jesus und seine Rettung anzunehmen. Wir müssen anerkennen, dass wir Sünder sind und dass wir nicht in der Lage sind, uns selbst zu erlösen. Wir brauchen unbedingt Jesus als unser Retter und Heiland. Niemand ist auch fähig, einen solchen Glauben zu haben, wenn er ihm nicht vom Heiligen Geist geschenkt wird. Und deshalb ist es von großer Bedeutung, sicherzustellen, dass wir diese Dinge verstanden haben und unser Vertrauen wirklich auf Jesus zu setzen. Wenn du dir diese Fragen stellst und wenn du bereit bist, diesen Zustand zu erkennen, es ist der Beweis, dass der Heilige Geist in dir wirkt und vielleicht dabei ist, auch dir die Wiedergeburt zu schenken. Viele Menschen glauben leider gerettet zu sein, weil sie bemüht sind, Gutes zu tun, weil sie getauft sind. Sie denken, meine Sünden sind mir durch die Taufe gewaschen worden. Oder weil sie einer Kirche angehören. Oder weil sie behaupten, Jesus zu lieben. Wie oft treffen wir Menschen, die sagen, ich liebe Jesus. Aber sie sind nicht bereit, sich auch von Jesus verändern zu lassen. Die Frage, die man sich stellen muss, ist nicht, habe ich Jesus bereit in meinem Leben aufgenommen? Sondern die Frage, die wichtigste Frage, die wir uns stellen sollen, ist, an welches Evangelium habe ich geglaubt? Oder an welches Evangelium glaube ich? woran steht mein Glaube? Was glaube ich? Was glaube ich vor allem über Jesus? Das Kreuz Jesu Christi ist nicht nur ein Teil des Evangeliums, sondern das ist der Kern des Evangeliums. Und deshalb möchte ich dich heute auffordern, die Grundlage deiner Hoffnung zu hinterfragen. Wenn du denkst, ich komme in den Himmel, dann musst du dich fragen, was gibt mir die Zusicherung, die Gewissheit, dass ich in den Himmel gehen werde? Und wenn du dich unsicher bist, dass du in den Himmel kommst, bekenne, dass du ein Sünder bist, der nur Gottes Zorn verdient, der keine Verdienste hat. Unterwerfe dich Gott und verlasse dich allein auf das Werk Jesu Christi am Kreuz um Vergebung deiner Sünde sowie Gerechtigkeit und ewiges Leben zu bekommen. Amen.